Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hoffefunk, in der wir den Saisonendspurt einläuten wollen. Zum Glück auch, würde ich sagen, eher mit einem Grinsen auf den Lippen als mit einer traurigen Miene. Aber, Jonas, ich will direkt mal sehr straight, sehr offensiv ins Thema starten. Warst du denn zufrieden mit unserem Auftritt gegen Borussia Mönchengladbach?
Ja, hallo David, hallo auch an alle unsere ZuhörerInnen. Ich möchte die Folge von meiner Seite so beginnen, wie ich sie die letzte Folge aufgehört habe. Mhm. Und da habe ich gesagt, wenn du dich noch daran erinnerst, wir sind momentan in der Phase, wo wir sehr, sehr schnell immer alles negativ sehen und tabellarisch abrutschen können und Europa sozusagen zu den Akten legen können, aber diese Saison hat auch die Chance, nach jedem Spieltag auf einmal bist du wieder da. Also ich weiß gar nicht, David, wie oft wir dieses Jahr schon gesagt haben, jetzt ist Europa aber durch. Dann waren wir eine Woche später wieder im Rennen. Dann haben wir gesagt, jetzt ist Europa aber durch. Und tatsächlich ist es so gekommen, wie ich gehofft habe letzte Woche. Augsburg hat gepatzt und wir haben zumindest wieder Anschluss. Also wir sind zwar auf Platz 9, aber wenn man sich die Tabelle genau anguckt.
Absolut.
Punktgleich mit dem FCA, ein Punkt hinter Freiburg, Eintracht Frankfurt ist selbstverständlich weg. Die haben ja gewonnen, das direkte Duell gegen Augsburg. Aber wir wissen, Platz 7 reicht für Europa. Da können wir uns jetzt mittlerweile ganz, ganz sicher sein, so durch die guten deutschen Leistungen.
Und vermutlich auch Platz 8.
Genau, wenn Leverkusen eben den DFB-Pokal gewinnt, wovon wir natürlich jetzt mal erstmal sehr schwer davon ausgehen, ne?
Ganz genau, und ne, selten hat ein Wort besser gepasst, das ich kenne, ne, der ja immerhin sehr lange Deutsch studiert hat, vielleicht will auch jemand, der was lernen will, das ist eine wahnsinnig volatile Saison, also wahnsinnig unbeständig einfach, und deswegen, ne, hast du sehr schön zusammengefasst, dass es einfach schon so ein bisschen ein Gefühlschaos ist. Und ich muss es dir auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt gerade nochmal die Pressekonferenz von heute Morgen angehört, auch sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen, was Rino da gesagt hat, werde ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und muss wirklich sagen, dass auch Rino, dem ich zum Beispiel jetzt, ja, ich würde sagen, sehr zwiegespalten gegenüberstehe, nochmal den ganzen Kredit, den er bei mir hat, verdoppeln könnte, wenn das jetzt in eine gute Richtung geht. Und die Chancen sind absolut da. Also ich fand auch, dass das Matarazzo auf der Pressekonferenz sehr klar, sehr, sehr wach gewirkt hat und das hat sich auch zu, wie soll ich sagen, überraschenden Aussagen hinreißen lassen. Hast du sie denn schon gehört, die PK, oder soll ich ein bisschen zusammenfassen?
Ich habe sie mir tatsächlich eben angehört und ich glaube, du willst darauf hinaus, dass er sehr, sehr offen über die Trainingswoche geredet hat, ne? Dass er gesagt hat, es hat gekracht, es gab Reibungen, die Trainingswoche, zumindest der Beginn, lief nicht optimal, ne? Wo dann auch einige Journalisten direkt gesagt haben, ja, aber man sagt doch immer, man spielt, wie man trainiert, haben
was sie denn nicht eine stimmt, Hoffnung aber gegen
Bochum? Und so weiter und so fort. Aber ja, er lässt da offen Einblicke, sagt auch, wie schwierig die Woche beispielsweise war nach dem Mainz 05-Spiel, also war ja eine sehr bittere Niederlage für uns. Ja, aber das gefällt mir irgendwie. Das wirkt so ein bisschen angriffslustig. So kennt man ihn eigentlich gar nicht. Das ist auch eine sehr, sehr angenehme Art, die er gerade präsentiert. Und ich würde es jetzt weder negativ noch positiv werten, dass er sagt, dass unsere Trainingswoche am Anfang vielleicht ein bisschen schleppend verlief. Ich glaube, das hat keinerlei Aussagekraft fürs Wochenende. Und worauf du eigentlich ja mit deiner Eingangsfrage hinaus wolltest zum Gladbach-Spiel.
Ja.
Das Witzige ist ja, dass das Gladbach-Spiel so emotional und so schön, wie es am Ende auch war, dieses Spiel war ein Sinnbild unserer Saison. Wir haben sehr stark begonnen. Wir haben am Anfang gedacht, oh, wir legen aber los wie die Feuerwehr. Wout Weghorst schießt direkt das Tor. Dann aus dem Nichts Robin Hack. Wir haben die Mannschaft wieder zum Teufel gejagt, haben gedacht, ey, wir stehen so gut, wir spielen Gladbach an die Wand und trotzdem können wir wieder nicht ohne Gegentor bleiben. Dann zwei Traumtore und wir jubeln wieder und die Mannschaft ist wieder da. Dann bricht die Mannschaft wieder komplett zusammen und du willst sie wieder zum Teufel jagen. Und am Ende schaffen sie es dann doch noch. In dem Spiel haben sie es jetzt am Ende geschafft. Mhm. Wie die Saison am Ende ausgeht, wissen wir natürlich noch nicht. Aber wenn die Saison am Ende so ausgeht, wie das Spiel gegen Gladbach, dann wäre das natürlich schön und würde wahrscheinlich in Europa enden.
Absolut, ne? Und ne, auch natürlich besonders deutlich diese wackelige Abwehr. Ich denke, darüber müssen wir auch gleich nochmal kurz reden, über die Gegentore so ein bisschen. Aber ich hoffe auch auf dieses Happy Ending und darauf eben, dass da Mentalität gezeigt wurde. Ich habe gar nicht mehr damit gerechnet und dann fällt da das Ding in der, ich glaube, es war die 91. Minute. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr erfreulich. Aber was Matarazzo angeht, genau das habe ich angesprochen, genau. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, ehrlich gesagt, Jonas, dass Matarazzo, also einerseits interpretiere ich seine Aussagen so, dass er im Training jetzt seit dem Main-Spiel, wie soll ich sagen, autoritärer, dominanter auftritt als vielleicht vorher. Also die Zügel ein bisschen fester in die Hand nimmt und andererseits auch, dass ich vielleicht das Gefühl habe, dass er versucht, die Mannschaft so ein bisschen zu reizen und sie so sozusagen zu optimalen Leistungen so ein bisschen zu bringen, weil man hatte ja schon, das wurde ja auch von Prömel unter anderem angesprochen, in Mainz scheinbar Mentalitätsprobleme, wie auch immer, ne? Mhm. Was ja extrem, extrem bitter werden könnte. Ich habe ja auch letzte Folge bereits gesagt, das ist jetzt die Saison, in der man so leicht wie noch nie nach Europa kommt. Dank der starken Leistungen unserer deutschen Teams im internationalen Wettbewerb. Und weil eben, ich sag mal, 45 Punkte durchaus reichen können für Europa. Was eher ungewöhnlich ist. Mhm.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sogar sagen, dass 45 Punkte auf jeden Fall reichen könnten.
Ja.
Ja, also das wären jetzt noch 6 Punkte aus 4 Spielen. Ich gehe davon aus, dass das für Europa reicht, mindestens für die Conference League. Ja. Und jetzt, David, schauen wir doch mal ein bisschen spezieller auf das, ja, ich würde nicht sagen das beste Spiel der Saison, aber bestimmt das spannendste und das für den objektiven Zuschauer interessanteste Spiel unserer TSG in diesem Jahr. Nämlich, was da drin war, das war wirklich, wirklich krass. Erstmal, David, wir schreiben den 30. Spieltag, 15.29 Uhr. Du siehst, dass Anton Stach auf der Bank sitzt. Was hast du dir da gedacht?
Ich habe mir zwei Sachen gedacht. Einerseits dachte ich, okay, das Spiel gegen Mainz von ihm war wirklich beschissen. Andererseits dachte ich mir, ist er doch die entscheidende Konstante bei uns im zentralen Mittelfeld, gerade eben mit Ball. Und deswegen konnte ich es tatsächlich nicht so wirklich verstehen. Aber ich sag mal so, ich finde nicht, dass man es rückblickend als Fehlentscheidung bezeichnen kann, auch wenn Stach dann am Ende gestochen und getroffen hat, weil das einfach sehr gut funktioniert hat. Homschuh fand ich eher unauffällig, ehrlich gesagt, aber nicht im negativen Sinne. Wir haben uns aber einfach, auch mit Tohumschu, wahnsinnig viele Torchancen erarbeitet und waren wahnsinnig giftig, auch im Pressing. Aber ich war schon, gelinde gesagt, überrascht, dass Stach da wenig Vertrauen genießt und nicht so ein bisschen, wie soll ich sagen, Puffer hat nach einer schlechten Leistung. Aber Matarazzo hat es ja in der PK auch so begründet, dass Tohumschu der wendigere und spritzigere Sechser sei und da deswegen leichte Vorteile gehabt habe gegen eine Mannschaft wie Gladbach. Das war so ein bisschen die Begründung von Rino.
Ja, die Begründung kann ich aber irgendwie nicht nachvollziehen, sondern Anton Stach ist für seine Größe eigentlich auch relativ spritzig und wendig.
Ja.
Ich würde einfach sagen, das ist ein ganz anderer Spieler. Ich würde sagen, Tohumchu ist deutlich defensiv orientierter. Deswegen kann ich es auch nachvollziehen, dass man hat Tohumchu spielen lassen, weil Tohumchu denkt wie ein Sechser. Anton Stach denkt nicht unbedingt wie ein Sechser. Anton Stach will immer mit nach vorne. Und dann war wahrscheinlich eher die Entscheidung, lasse ich einen Prömel spielen oder lasse ich einen Anton Stach spielen. Und dann fiel in diesem Spiel vielleicht mal die Entscheidung für Prömel, was ja auch vollkommen okay ist. Und Prömel hat es ja auch gezeigt, warum er spielt mit seinem Traumtor. Also ja, das kann jetzt nächste Woche wieder komplett anders aussehen mit Anton Stach, aber stellen wir es einfach mal hin, als eine taktische Entscheidung von Rino, einen sehr defensiv denkenden Sechser auf dem Platz haben zu wollen, und das ist ja auch sein gutes Recht. Deswegen ist ja Tohumchu auch also Teil unseres Kaders.
Ja, absolut. Und ja, ich würde es auf jeden Fall ganz ähnlich sehen wie du, aber auch die Entscheidung mit Prömel. Und ich hätte tatsächlich, ehrlich gesagt, wahrscheinlich sogar drüber nachgedacht, Prömel auf die Bank zu setzen. Aber das hätte sich sicherlich als Fehler erwiesen, denn er war sehr wach, sehr giftig und hat eben auch noch dieses schöne Tor beigesteuert. Und ja, ich würde jetzt tatsächlich in dem Fall weniger sagen, dass irgendwie jetzt einzelne Spieler besonders herausgestochen sind. Materazzo hat ja auch nochmal gesagt, dass Weghorst sehr stark war, will ich gar nicht widersprechen. Aber es war einfach dieses Verhalten gegen den Ball, was extrem gut funktioniert hat. Natürlich in Kombination mit guten Einzelleistungen. Ne? Also diese Balleroberung von Grilic und die von Bayer, die unmittelbar zu Toren führen, das war wirklich top. Dann aber auch solche Momente, die man auch nicht immer sieht. Ne? Also Kabak wieder absolut auf Weltklasse-Niveau. Jetzt mal für ein Spiel. Das haben wir immer mal wieder erlebt. Der könnte auch schon längst bei Real Madrid kicken, wenn er solche Spieler immer hätte. Aber auch so ein Ilas Bebu mit einer unfassbar schönen Vorlage, auch einfach eine tolle Ballbeherrschung da bei der Vorlage, die man so von ihm auch bei weitem nicht jeden Spieltag sieht. Also das war irgendwie so die Kombination. Und ich habe auch noch mal so ein bisschen nachgedacht, Jonas. Ich werde jetzt auch gar nicht in Euphorie verfallen. Aber was Matarazzo schon geschafft hat, und zwar leider nicht in jedem Spiel, aber in vielen, ist ein gutes Anlauf- und Pressingverhalten. Gerade auch im Vergleich zu Schreuder insbesondere, der einen ganz anderen Ansatz hatte, aber auch Breitenreiter oder auch bei Hoeneß hat das nicht immer so gut funktioniert. Und natürlich, verstehe mich nicht falsch, es gibt ganz, ganz viele andere Baustellen über die Defensive, da könnte ich jetzt auch noch eine halbe Stunde abkürzen, wenn es sein muss, aber dieses Anlaufverhalten und das Pressing gefällt mir schon ganz gut, es ist wahnsinnig giftig und hat aus meiner Sicht direkt zu zwei Toren geführt.
Ja, und da kommen wir eigentlich auch schon zum Problem meiner Meinung nach, weil nämlich das Anlaufverhalten, das Pressing, was wir spielen, und es ist mir auch selten so positiv aufgefallen wie im Gladbach-Spiel. Es war wirklich fantastisch zu sehen, der Torwart Nicolas spielt ihn raus zu einem Innenverteidiger oder zu einem Außenverteidiger und sofort gibt Bayer, Weghorst, ja. Kramaric, Prömel, Kadarzabek, wer auch immer das Kommando zum Draufgehen. Wir schieben alles zu, dass eigentlich kaum noch eine Möglichkeit für Gladbach war, sich rauszuspielen. Das war fantastisch. So, jetzt aber, das Pressingverhalten von uns, das ist eigentlich, und du sagst es auch richtig, wir haben damit Tore erzielt, das ist eigentlich für uns ein Weg, wie wir Tore erzielen. Das heißt, es gehört für uns eigentlich, wenn es jetzt einen Offensiv- und einen Defensiv-Coach gäbe, wie im American Football, würde ja. das zu unseren Offensivqualitäten gehören. Wir wollen so schnell Tore erzielen, indem wir den Innenverteidigern den Ball abluchsen. Aber unsere Defensive leidet darunter extrem. Weil, wenn nämlich einmal, wir haben auch mit Kabak einen Verteidiger, der von Natur aus immer drauf geht und sehr, sehr hoch steht. Grilic ist ein Verteidiger, den zieht es generell immer nach vorne. Wir sehen es ja allein dadurch, vor dem 1-0 von Weghorst. Wo steht Grilic da eigentlich? Ne? Also, er hat es top gemacht, aber da steht ja kein IV. Also, den zieht es immer wieder auf die 6 und auf die 8. Da entstehen Lücken. Und Drexler war auch in diesem Spiel ganz, ganz oft die ärmste Sau hinten, weil er dann alleine gegen 2 oder 3 Gladbacher im Konter verteidigen musste, wie beim 1-1 von Robin Hack. Ja, und das ist dieser schmale Grat. Wir haben momentan noch keine Lösung, wie wir es schaffen, gleichzeitig attraktiven Pressing-Fußball zu spielen und aber die Defensive so zu versorgen, dass wir eben auch defensiv, falls sich eine Mannschaft wie Borussia Mönchengladbach diesem Pressing entzieht, wie wir es trotzdem absichern können. Weil natürlich, das ist eine Bundesligamannschaft, die haben Top-Spieler in den Reihen. Wenn wir eben den Ball nicht abluchsen, dann stehen unsere Reihen viel zu offensiv. Und dann kann so ein schneller Spieler wie Robin Hack eben easy peasy einfach durchgehen. Und das haben wir eben auch des Öfteren gesehen. Das ist ein sehr, sehr schmaler Grat. Ich finde es sehr attraktiv. Aber das hat seine positiven Seiten, unser Pressing, aber natürlich auch seine negativen Seiten.
Ja, ja, ja. Schöne Ergänzung. Ein bisschen glaube ich auch, dass es eine Entscheidungsschwäche ist, ehrlich gesagt.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Ein bisschen glaube ich auch, dass es eine Entscheidungsschwäche ist, ehrlich gesagt. Und die kann man natürlich durch Erfahrung oder auch durch Routine, wenn die Dreierkette immer gleich bleibt, vielleicht beheben. Aber ein Beispiel dafür wäre ja das 1-1, wo wir einfach wahnsinnig, wahnsinnig hoch stehen, zu einem Zeitpunkt, wo das überhaupt keinen Sinn ergibt so richtig, wo wir dann auch, ja, vielleicht zu einem falschen Moment pressen, weil es gibt einfach Situationen, in denen presst du nicht. Und Drexler steht auf der anderen Seite wieder zu tief und hebt es abseits auf. Also auch gewisse Routinen, gewisse Automatismen. Und auf der anderen Seite natürlich auch wieder solche Späßchen, wie das dann beim 3-2 bei Hacks Kopfballtor die Abwehr völlig desorientiert ist. Und ich glaube, Tohumschu dann Hack unfassbar aus den Augen verliert und der dann einfach mit seinen 1,78 da sich eine Ecke aussuchen kann. Muss man natürlich ehrlicherweise auch sagen, dass das ein bisschen ein ungünstiger Tag war, weil Olli Baumann nicht den allerstärksten Tag hatte, aber es ist trotzdem alles auch erklärbar mit ja, solchen Fehlern. Und ja, wir sind da weiterhin auf der Suche nach der Balance, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, und gerade auch zu Olli Baumann, ich glaube, jeder Spieler in unseren Reihen hatte mehrfach schon rabenschwarze Tage in dieser Saison. Olli Baumann mit Abstand die wenigsten. Also ja. Sei es Olli Baumann, er ist der Erste, dem wir heute verzeihen, dass er uns mitunter fast den Sieg gekostet hätte. Weil wie viele Punkte, wir wollen nicht ausrechnen, wie viele Punkte wir wegen ihm haben und wegen ihm verloren haben. Also dann fällt diese Statistik ganz, ganz klar zugunsten von Olli Baumann aus. Das heißt, die Mannschaft musste halt heute mal für Olli Baumann da sein. Ansonsten ist immer Olli Baumann für die Mannschaft da.
Ja. Der Kicker hat ja beispielsweise auch Olli Baumann im Winter, also zur Ende Dezember, in die internationale Klasse eingeordnet und damit ganz weit vorne in der Bundesliga, obwohl wir ja so viele Gegentore fressen. Das muss man sich mal klar machen. Auch zu dem Zeitpunkt hatten wir schon 33 Gegentore aus 17 Spielen und trotzdem Baumann mit absoluten Topnoten. Deswegen stimme ich dir da hundertprozentig zu. Aber da kam eben auch wieder viel, viel zusammen. Ich will ja aber hoffnungsvoll bleiben und ich würde jetzt einfach mal sagen, jetzt stellen wir uns mal vor, man bleibt wirklich bei Kabak, Grilic, Drexler. Das sind schon Sachen, die du durch Erfahrung in den Griff bekommen kannst. Gerade so, wann entscheide ich mich fürs aggressive Pressen, fürs aggressive Draufgehen und wie gestalte ich die Abseitsfalle, die Drexler da zum Beispiel beim 1-1 ja sozusagen nicht gut oder nicht optimal ausführt.
Aber ich frage mich jedes Mal, wenn ich zum Beispiel Kabak zugucke, ob das etwas ist, dieses Timing, wann gehe ich drauf und wann entscheide ich mich dagegen, ob das etwas ist, was Ozan Kabak in diesem Leben noch lernen wird?
Gute Frage.
Fast nein.
Sehr, sehr gute Frage, aber das ist ja auch erstaunlich, ne? Bei Kabak, der jetzt ja erst 24 geworden ist vor ein paar Wochen und ja schon 109 Bundesligaspiele hat.
Logisch, der hat mit 17 schon für Schalke gespielt.
Eben, schon 8 Champions League-Einsätze, 20 Mal Premier League, 25 Nationaleinsätze. Also, der ist immer noch einer der Jüngeren in unserem Kader, definitiv.
Ja, das macht ihn aus, dass er so stürmisch ist. Aber 8-mal denkt man sich eben, super Zweikampfführung, geil, dass er so ist, wie er ist. Und 2-mal kostet es eben dadurch auch Gegentore. Und das ist eben ja, sehr, sehr schwierig. Gerade auch, weil Grilic und Drexler jetzt natürlich auch beide nicht die Laufwunder vor dem Herrn sind, die da jetzt auch noch irgendwelchen Spielern hinterherkommen. Drexler ist schon schneller, aber Grilic natürlich gar nicht. Die haben dann andere Qualitäten. Aber was ich sehr begrüße, so wie du es auch schon gesagt hast, auch wenn es natürlich und mir für Brooks extrem leid tut, was ich aber sehr begrüße, ist, dass wir jetzt seit ein paar Spielen zumindest sowas wie eine Stamminnenverteidigung haben, mit Drexler, Grilic und Kabak und unabhängig davon, wer da jetzt drin ist. Es ist auf jeden Fall positiv, wenn sich eine Innenverteidigung finden darf, egal wer da drin ist. Egal, ob ihr jetzt ein Freund davon seid, dass Brooks drin ist oder nicht drin ist, wenn sich eine Innenverteidigung finden darf, ohne direkt ausgetauscht zu werden, dann kann das keine Nachteile haben. Genau. Ah, und was mir zur Innenverteidigung auch extrem aufgefallen ist, ne? Brooks ist ja eigentlich bei uns zentraler Innenverteidiger immer gewesen. Dann, dadurch, dass Grilic zurückgezogen wurde, hat er dann immer links gespielt. Aber eigentlich solltest du ja denken, dass Brooks der erfahrene Innenverteidiger ist und dass man den von rechts und links, dass der eigentlich überall klarkommen sollte. Was ist aber passiert, als Brooks reinkam für Kabak? Er hat nicht Kabaks Position übernommen, sondern er ist nach links und Drexler, der junge Drexler, musste mitten im Spiel von der linken auf die rechte Seite tauschen. Auch kurios, oder?
Absolut. Allerdings wäre jetzt so ein Ansatz von mir, dass Drexler ist eine ganz andere Verteidigergeneration als Brooks und Brooks ist einfach ein sehr dominanter Linksfuß und wer weiß, ob Drexler da nicht einfach der flexiblere ist und auch vielleicht einfach, wie soll ich sagen, also ich würde es mal ohne Zweifel sagen, dass John Anthony Brooks, wenn man einfach nur die primären Defensivfähigkeiten nebeneinander packt, wie Zweikampfstärke, Kopfballstärke, du weißt, worauf ich hinaus will, er Drexler in die Tasche steckt. Aber vielleicht ist Tim Drexler einfach, als jemand, der 12 Jahre jünger ist, der komplettere Fußballer, der ausgeglichenere, der dann auch flexibler mit seinem rechten Fuß agieren kann, was ja auch gerade auch für Julian Nagelsmann immer ein ganz, ganz wichtiges Thema war und für Matarazzo scheinbar auch, sonst hätte man nicht so eingekauft, wie man eingekauft hat. Und eben möglichst einen Linksverteidiger auf der LIV-Position hat. Aber ja, ist mir auch aufgefallen, ist tatsächlich eigentlich unüblich, da den Youngster, der solide macht, dann in Minute 71 einfach mal auf die andere Seite zu schieben.
Ja, war auf jeden Fall nichts Schlimmes, aber ist auf jeden Fall aufgefallen, ist glaube ich sogar dem Kommentator von Sky kurz aufgefallen, ist auf jeden Fall zumindest kurios. Aber die Erklärung von dir ist auf jeden Fall plausibel, weil ich glaube, heutzutage ist es als Innenverteidiger deutlich schwieriger, fußballerisch limitiert zu sein und Profi zu werden, als es noch zu Zeiten von John Anthony Brooks war. Ne? Früher waren wirklich defensive Spezialitäten viel mehr gefragt als jetzt. Mittlerweile musst du eigentlich auf jeder Position ein Top-Fußballer sein. Da hat sich einfach der Fußball extrem verändert, der moderne Fußball.
Voll. Und aus meiner Perspektive, der jetzt vielleicht 2002 oder so angefangen hat, aktiv Fußball zu gucken, so richtig, Anfang der 2000er, ist ja Brooks immer noch ein relativ starker Fußballer. Ich denke da an Spieler wie Jens Nowotny oder Thomas Linke, falls sie jemandem noch was sagen. Das war noch eine ganz andere Kategorie.
Ja, exakt. Ja, es hat sich extrem, extrem verändert. Wer mal Spaß daran hat, der muss sich wirklich mal so ein Bundesligaspiel, keine Ahnung, auf YouTube, egal welches, sogar Bayern gegen Bremen, sogar das damalige Topspiel kann das sein, guckt sich das mal an in Realgeschwindigkeit und wird merken, dass das im Vergleich zu heute auf jeder Position Standfußball ist. Also die Laufleistungen müssen sich auch extrem verändert haben über die Jahre, wie flexibel auch die Spieler auf dem Platz sich bewegen. Es ist einfach mittlerweile nahezu ein anderer Sport als noch vor 20 Jahren. Und ja, das sind halt die Folgen, dass man eben so Leute hat wie Tim Drexler. Und das ist natürlich auch sehr zu begrüßen, dass wir wieder so einen Jungen in unseren Reihen haben.
Ja, ja, absolut. Und das ist auch sicherlich was sich Matarazzo auf die Fahne schreiben kann, sich auch auf die Fahne schreiben wird, gerade wenn es vielleicht darum geht, dass man die Saison irgendwie bewertet hinter verschlossenen Türen. Dass ihm etwas gelingt, was der TSG zu Recht ja sehr, sehr wichtig ist und was auch Teil der TSG-DNA ist, nämlich junge Spieler zu entwickeln. Und da gehört Tim Drexler dazu, natürlich vor allem auch ein Bayer und ein Tohumschu, die jetzt ins allererste Regal gestellt wurden und da doch auch namhafte Spieler verdrängt wurden, konnte man sich kaum vorstellen. Ich erinnere mich noch daran, wie wir vor der Saison über Bayer gesprochen haben. Viele hatten ihn gar nicht auf dem Zettel. Wir haben immerhin gesagt, der wird schon zu Kurzeinsätzen kommen und seine Chancen bekommen. Als Joker ist dann natürlich ganz, ganz anders gekommen.
Genau, genau.
Als erwartet. Kann mich
noch sehr gut daran erinnern. Wir haben gesagt, wir finden es sehr gut, dass er wieder da ist, weil er ein viel kompletterer Fußballer zu sein scheint als ein Fisnik Aslani. Und eigentlich dachte ich, dass er einfach die Einsätze, die letztes Jahr noch in Aslani bekommen hat, übernehmen wird. Vielleicht Tendenz ein bisschen mehr. Aber dass er Schlüsselspieler wird, davon war natürlich nicht zu träumen.
Hoffentlich auch wieder in den nächsten Spielen. Was wir vielleicht auch nochmal ganz, ganz kurz ansprechen müssen. Ich finde, ich tue mich da sehr schwer, ins Detail zu gehen. Aber es ist jetzt ja tatsächlich von mehreren Seiten bestätigt worden, dass es bei der TSG hinter verschlossenen Türen, mittlerweile auch nicht mehr hinter verschlossenen Türen, gewisse Grabenkämpfe gibt um die, sagen wir mal, Vorherrschaft. Muss ich direkt mal sozusagen die Komplimente an unsere Kollegin und gute Bekannte Rebecca Allgeier weiterleiten, die das direkt schon am Wochenende vermutet hat, nach einer Aussage von Pirmin Schwegler, die dann auch wenige Stunden später von vielen Medien diskutiert wurde. Der nämlich sagte, man müsse ja auch gegen interne innere Widrigkeiten ankämpfen. Ich habe mir auch kurz gedacht, was soll das jetzt wieder? Und jetzt wurde es auch tatsächlich immer von Matarazzo quasi bestätigt, der einerseits nichts sagen wollte und andererseits dann doch meinte, wenn was an die Öffentlichkeit kommt, dann rumort es ja in der Regel schon länger. Und das ist in gewisser Weise schon ein sehr spannendes Thema, weil da jetzt ganz, ganz wichtige Richtungsentscheidungen getroffen werden, die aber sehr intransparent sind. Das muss man auch ehrlich sagen, weil wir ja gar nicht ganz genau wissen, wer hinter wem steht und wie es zu was kommt. Der Kickertitel zum Beispiel Tauziehen um Hobbs Vermächtnis. Und es geht in dem Zusammenhang natürlich einerseits um die neue Geschäftsführungsriege, ne, die relativ neu eingesetzt wurde, Strich und Meier wohl, und auf der anderen Seite unter anderem Rosen. Und es ist aktuell völlig unklar, wie das genau sich weiterentwickelt. Ne? Hat ja auch offenbar jetzt schon mal ein Opfer gefordert, weil ja der ehemalige Leiter der Akademie, Jens Rasiewski, entlassen wurde im Dezember, angeblich wegen unterschiedlicher Auffassungen, laut Kicker deswegen, weil er eben mit den Rogon-Aktivitäten unzufrieden war. Aber ich bin da sehr, sehr gespannt, wer sich am Ende durchsetzt. Und es ist ehrlich gesagt schwierig, die Fans stehen da sehr, sehr klar auf einer Seite und ich bin auch sofort dabei, den Leuten eher das Vertrauen zu schenken, die länger dabei sind. Und das ist natürlich die Riege um Rosen, die nachweisbare Verdienste hat. Andererseits wäre es unseriös, da jetzt zu tief reinzugehen, finde ich. Wir wissen nicht genau, wer was will, was die Vorgaben sind. Wir wissen nicht mal genau, wie der Deal oder ob es überhaupt einen Deal mit Rogon gibt. Ne, es ist ja auch da alles denkbar, haben wir schon auch mal ausführlich diskutiert, von, dass wir einfach Vorteile haben bei Rogon-Spielern bis hin zu, dass uns vielleicht Rogon-Spieler mehr oder weniger gegen unseren Willen aufgedrückt werden. Und deswegen tue ich mich da schwer mit, aber es ist natürlich schon ein Problem der Transparenz. Oder wie hast du das verfolgt?
Ja, es ist wirklich super, super komplex, weil man ja auch immer nur das eigentlich erfährt, was wir erfahren sollen. Also wir sitzen ja nicht mit drin, sondern ab und zu wird vielleicht mal irgendwas aufgedeckt oder vom Kicker irgendwas vermutet oder ab und zu wird halt mal was gesagt, wie jetzt das von Pirmin Schwegler. Aber so ganz genau, wie es abläuft oder wer da im Recht ist oder wer welche Fehler macht, das kannst du einfach nicht wissen. Und ich glaube, wir tun uns damit einen Gefallen, da jetzt auch nicht weiter irgendwie Salz in die Wunde zu streuen oder irgendwelche Vermutungen anzustellen. Wie gesagt, wer uns schon länger begleitet, über dieses Rogon-Thema haben wir schon minutenlang geredet, auch schon des Öfteren und haben unsere Meinung dazu abgegeben. Aber wir können aktuell nicht viel dazu sagen und ich hoffe einfach nur, dass diese Baustellen, diese Nebenschauplätze zumindest nicht jetzt kurzfristig das Sportliche beeinflussen, dass sich die Mannschaft rund um Rino gerade trotzdem voll auf die letzten vier Bundesligaspiele konzentrieren kann. Und dann sollte man solche Entscheidungen, die es vielleicht gibt, rund um irgendwelche Geschäftsführer oder sportlichen Leiter, die sollte man dann bitte, bitte auf die Sommerpause verlegen und das Fernhalten von den Spielern. Das ist eigentlich mein Wunsch.
Absolut, genau. Und das ist wirklich, wirklich sehr zu hoffen, auch im Sinne der Professionalität. Und ich bin da eben auch gespannt, wie man letztlich zu einer fairen Bewertung kommt. Ne? Wir müssen natürlich die letzten 4 Spiele abwarten. Aber es fällt nach TSG-Maßstäben aktuell schon sehr schwer, eine Entlassung von Rosen oder Matarazzo zu rechtfertigen. Ne? Wenn wir uns zum Beispiel unseren Etat angucken und auch einfach gewisse Schwierigkeiten, die da waren. Wir haben ja auch einen, ne, jetzt zum Beispiel für Matarazzo, da ist ja einfach ein gewisser Kader da, den kann er in gewisser Weise beeinflussen, gestalten und so weiter, aber gewisse Spieler werden einfach seit Jahren mitgeschleppt und sind halt immer noch da, mit denen er gar nichts zu tun hat und die er dann irgendwie einbauen muss. Und ich bin mir auch sicher, dass Matarazzo auch schon mehrmals gesagt haben wird, ja gut, wir haben eigentlich keinen Linksverteidiger, ist euch das mal aufgefallen? Und dann wird da halt last minute in Juracek noch angekarrt. Auf der anderen Seite hat ja Rosen auch wahnsinnig viele Verdienste. Das Spannende finde ich einfach nur, Jonas, und wer uns letzte Woche zugehört, weiß, dass wir nicht hundertprozentig zufrieden sind, gerade ganz und gar nicht, aber dass wir eben gerade als Neuntplatzierter reden, eines Vereines, der letztes Jahr 14. wurde und der nur den Etat eines Neuntplatzierten hat. Und das finde ich alles ein bisschen kurios und spricht für mich persönlich dafür, dass es nicht wirklich um Sportliches geht, sondern dass es um irgendwelche Befindlichkeiten geht, dass irgendjemand vielleicht den Finger in Wunden legt, wo er nicht reingelegt werden soll. Und da wünsche ich mir schon eine gewisse Klarheit, aber bitte eigentlich nicht im April, da hast du völlig recht.
Genau. Und damit beschäftigen wir uns auch, glaube ich, dann erstmal lieber weiter mit dem, was wir mitunter nicht wirklich beeinflussen, aber worüber wir explizit reden können, weil das wird auf jeden Fall passieren, nämlich das Spiel genau morgen. Wir haben jetzt Donnerstag, ungefähr 16 Uhr. In ungefähr 28 Stunden geht es dann nämlich auch schon los. Flutlichtspiel gegen den VfL Bochum, gegen, mal wieder, wie gegen Mainz vor 2 Wochen, gegen die Mannschaft, die aktuell auf dem Relegationsplatz steht. Bei VfL Bochum passiert auch gerade einiges, da ist jetzt Mitte April, gab es einen Trainerwechsel, der ist jetzt seit 2 Spielen da, hat Letsch ersetzt, ist Heiko Butscher. Einfach, keine Ahnung, ich weiß nicht, was sie genau mit dem Wechsel erzwingen wollten, vielleicht einfach jetzt mal irgendwie, für den Abstiegskampf neue Motivation, eine neue Energie mit reinbringen, aber so auf den ersten Blick hat auch Rino so bestätigt und auch sehe ich auch so von der Spielweise oder von der Aufstellung her, so viel hat sich jetzt erstmal nicht verändert unter dem neuen Trainer. Er lässt ähnliche Leute spielen, er spielt immer noch eine ähnliche Formation. Letsch hat meistens mit einem Doppelsturm gespielt und mit 2 Außen. Butscher geht jetzt eher wieder zurück auf ein klassisches 4-2-3-1. Aber so grundsätzlich denkst du jetzt nicht sofort, oh, das ist eine Mannschaft, die hat auf jeden Fall einen neuen Trainer, da geht was. Butscher hat bis jetzt auch noch keine Erfolge verzeichnet, er hat einen Unentschieden gehabt. Jetzt eine Niederlage gegen Wolfsburg. Also der Trainereffekt ist noch ausgeblieben.
Ja, absolut. Und damit ist ja auch dieser Momentum-Effekt fast schon verpufft. Was natürlich eine gewisse Gefahr birgt, ist, dass es für Bochum jetzt um alles geht. Die hatten ja doch schon deutlich mehr Puffer nach unten, sind jetzt auf dem Relegationsplatz, haben aber auch nur ein sehr begrenztes Spielermaterial zur Verfügung. Das muss man vielleicht auch noch mal ganz kurz erwähnen. Beispielsweise fallen nämlich Osterhage, ne, der ja Stammsechser ist, aus, wie auch Antwi Ajay, der regelmäßig als Offensivkraft eingewechselt wird. Asano wurde gerade noch fit jetzt. Aber wie soll ich sagen, es ist, glaube ich, klar, was Bochum für einen spielerischen Ansatz verfolgen wird. Und da müssen wir letztlich Lösungen finden. Bochum hat Bochum wird, das hat auch Matarazzo nochmal gesagt, hochpressen, wenn es möglich ist, und ansonsten wahrscheinlich tief stehen und dann eben auf schnelle Konter setzen oder auf hohe Hereingaben auf Hofmann. Und das ist ja an sich schon relativ ausrechenbar. Und da müssen
es ist relativ eindimensional, was
genau
der VfL Bochum möchte. Liegt natürlich auch am Spielermaterial, wenn ich eben so einen Stürmer habe wie Hofmann, der das da vorne ja auch die meiste Zeit sehr, sehr gut macht.
Für die Zeit, für die Verhältnisse, ne? Hat auch nur 3 Türchen, aber ja.
Ja, aber erstens mal kommt er natürlich beim VfL nicht zu den Chancen, dann ist er natürlich auch, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob er überhaupt Bundesliga-Stürmer ist. Er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Zweitligastürmer, so viel ist er auf jeden Fall. Hat er ja beim KSC bewiesen, hat auch seine Qualitäten für die erste Liga. Aber trotzdem ist es natürlich was anderes als andere Stürmer, die da auf unsere Verteidigung warten. Und deswegen erhoffe ich mir schon, dass man ganz klar weiß, dass man einen Hofmann zuzustellen hat, wenn die langen Bälle kommen, dass da ein Kabak drauf abgestellt wird und vielleicht nicht ein Grilic, weil ein Kabak der körperlichere Verteidiger ist und ein Grilic da wahrscheinlich den kürzeren zieht. Ne? Also so viel Cleverness erhoffe ich mir dann schon und gehe ich auch davon aus, dass man da ganz genau weiß, wie man einen Hofmann verteidigen sollte. Aber so viel Überraschungen wird es gegen den VfL Bochum nicht geben. Außer, dass sie natürlich fighten bis zum Ende und dass wir hoffen müssen, dass wir auch ein Spiel erwischen, wo wir auch ins Fighten reinkommen und nicht so ein Spiel wie gegen Mainz 05, was echt rückblickend betrachtet fast eine Arbeitsverweigerung war.
Ja, und letztlich ist es auch so, ne, dass Matarazzo jetzt nochmal gesagt hat, okay, es ist hauptsächlich eine Frage der Einstellung, weniger der Taktik jetzt. Weil man muss einfach die Intensität auf den Platz bringen, um weiterhin diese Offensivleistung zu zeigen, die wir meistens zeigen. Ne? Jetzt auch ja wieder 53 Treffer nach 30 Spielen, das ist wirklich stark. Während Bochum bei weitem nicht auf diesen Wert kommt, nur 34, dafür aber genauso viele Tore fängt. Ne? Also uns darf jetzt nicht wie gegen Mainz so ein offensiver Totalausfall passieren. Und ich bin mir relativ sicher, wenn wir offensiv performen, kommt der Rest automatisch. Selbst wenn dann wieder ein, zwei Gegentore kommen. Na, die kalkuliere ich ja fast eh schon mit ein. Und Olli wahrscheinlich mittlerweile auch schon, befürchte ich fast. Aber wir dürfen uns da halt von einer Betontaktik mit gelegentlichem hohen Pressing nicht jetzt total verunsichern lassen. Weil wir haben auf jeden Fall das Spielermaterial und die Ansätze, um das zu spielen. Und haben das ja, wenn ich mich jetzt nicht völlig falsch erinnere, auch in der Vorrunde gegen Bochum ziemlich gut gemacht.
Genau, also Bochum ist auch ein Gegner, den wissen wir zu bespielen. Und ja, es geht jetzt wirklich um was. Wir haben hinten raus mit, glaube ich, Bayern und Leipzig noch schwere Gegner. Es ist ein Pflichtsieg. Wenn du nach Europa möchtest, du kannst die Punkte gegen Leipzig und Bayern nicht einrechnen. Damit kannst du nicht planen. Wenn du nach Europa möchtest und wenn du noch den Schritt an Augsburg und Freiburg vorbeigehen willst, dann muss gegen Bochum ein Dreier her. Und ja, das müssen wir sehen. Da muss die Leidenschaft und der Kampf auf dem Platz sein. Ganz einfach. Und es ist eigentlich wieder das Gleiche wie gegen Gladbach. Wenn nochmal in diesem Jahr, gerade gegen Gegner wie Bochum, so ein Spiel kommen sollte, wie gegen Mainz 05, dann musst du am Ende dieses Spiel angucken und musst sagen, dann war am Ende auch der letzte Schliff für Europa einfach nicht da.
Ja, und auch die letzte Bereitschaft nicht und die letzte Qualität nicht. Und das ist jetzt die Frage. Wir haben jetzt bestimmt locker zum dritten Mal die Chance, das Ganze doch nochmal Richtung Europa umzubiegen.
Wie viele Chancen kriegt man denn noch? Ja, genau. Das muss man sich mal fragen.
Und greifen unsere Spieler die? Wir haben ja an sich schon gewisse Mentalitätsspieler in den Reihen, die sich da aufreißen, aber schaffen wir das und schaffen wir es auch, Leistung auf den Platz zu bringen? Das ist jetzt die gute Frage, weil ich will nochmal auf das Bezug nehmen, was du am Anfang gesagt hast, Jonas. Gewinnen wir gegen Bochum und gewinnen wir gegen Darmstadt, spielen wir international. Das würde ich auch so unterschreiben, Stand heute.
Genau. David, aber dann, ich muss dir wirklich sagen, wir haben jetzt viel, viel geredet, viel die Mannschaft eingeordnet. Unser Job ist eigentlich erfüllt. Ich bin leer. Ich freue mich jetzt dann, dass die Mannschaft dann morgen ab 20:30 mir beweisen kann, uns Fans allen beweisen kann oder mich davon überzeugen kann, dass wir es dieses Jahr vielleicht doch noch verdient haben, nach Europa zu kommen. Ich wünsche mir einen Weghorst, der weiterhin seine Form so beibehält. Ich wünsche mir einen Kramaric, der gerade einen sehr, sehr guten Fußball spielt. Einen Kabak, der jetzt nach einem sehr, sehr guten Spiel nicht wie sonst Kabak dann einen riesen Bock schießt, sondern der dann einfach ein zweites extrem gutes Spiel folgen lässt. Genau, und dann freue ich mich einfach darauf, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und vielleicht dann auf Platz 8 oder vielleicht sogar Platz 7 sind.
Ja, und dann vielleicht eben schon im Herbst auf solche klangvollen Teams wie Zalgiris Vilnius treffen werden und dahin reisen können, nach Litauen beispielsweise. Ja, wir sind sehr gespannt. Wir wünschen euch allen einen schönen Fußballnachmittag. Danke auch dir, Jonas, für die schöne Folge und wir hören uns in der nächsten Woche.
Ciao, ciao, macht's gut.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.